Deutschlandfunk.
Der Tod eines mächtigen Verbrechers hat in Mexiko zu heftigen Ausschreitungen geführt. Es geht um El Mencho.
Der mächtigste und meistgesuchte Drogenboss von Mexiko ist tot. Er starb gestern nach einem Einsatz des mexikanischen Militärs.
Violence has erupted across Mexico following the killing of the country's most wanted drug leader known as El Mencho.
Journalistin Sandra Weiß lebt schon lange in Mexiko und sagt:
Die Stimmung ist sehr angespannt, also wegen der Ungewissheit. Ne? Man weiß ja nicht, wo als nächstes etwas passieren könnte. Das ist ja nicht richtig berechenbar.
Was jetzt auf Mexiko zukommen könnte? Und wer der Mann war, dessen Tod das alles auslöst, darum geht's bei uns heute.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Mit Ilka Knigge.
Hier bei Unboxing News sprechen wir drüber, was Nachrichten für Einzelne bedeuten. Dazu gibt's die Hintergründe. Es ist Dienstag, der 24. Februar 2026. Riesige, schwarze Rauchsäulen steigen von brennenden Bussen auf, Straßen sind blockiert, Geschäfte und Apotheken auch in Brand gesetzt. Bandenmitglieder sorgen seit der Tötung von El Mencho am Sonntag für Chaos und Gewalt in Mexiko. Vor allem im Bundesstaat Jalisco. Mehr als 60 Tote soll es geben, mindestens. Und ausgerechnet dort, in der Hauptstadt des Bundesstaates Jalisco, Guadalajara, sollen in 4 Monaten Spiele der Fußball-Weltmeisterschaft stattfinden. Mit tausenden Fans, die dafür extra nach Mexiko kommen. Sandra kennt das Land sehr gut.
Ich bin Sandra Weiß, bin Journalistin und lebe seit 15 Jahren in Mexiko.
Sie ist gerade im Südosten von Mexiko unterwegs, auf Recherche. Sandra, wie hast du denn die letzten Tage erlebt?
Ja, also zum Glück war jetzt in unmittelbarer Nachbarschaft, da wo ich gerade bin, nichts los. Der Schwerpunkt der Proteste, Blockaden war schon eher im Nordwesten. Aber auch hier gab es Straßenblockaden, Supermärkte wurden angezündet. Ein guter Freund steckte zum Beispiel auf der Autobahn von Mexiko-Stadt nach Puebla fest, weil Kartellmitglieder die Straße blockiert hatten und einen Reisebus und mehrere Autos in Brand setzten.
Wenn du das mal so beschreibst, wie fühlt sich das denn gerade für dich an, so nah dran zu sein? Was kommt dir da so in den Kopf?
Es ist schon ein unangenehmes Gefühl. Es ist nicht komplett unbekannt, weil diese Narkoblockaden, wie die in Mexiko heißen, die passieren immer wieder. Allerdings sind sie normalerweise eher lokal beschränkt, also auf ein oder höchstens 2 Bundesstaaten. Aber in so einem Ausmaß wie jetzt, da hat es sie noch nie gegeben. Also gleichzeitig in 20 der 32 Bundesstaaten. Und das ist natürlich eine unverhohlene Machtdemonstration des Kartells Jalisco Nueva Generación.
Ja, das heißt, du würdest sagen, die Ausschreitungen sind extremer als je zuvor.
Ja, auf jeden Fall, klar. Also das ist so viel, an so vielen unterschiedlichen Stellen hat es noch nie gegeben vorher in Mexiko.
Und das alles wegen der Tötung eines sehr mächtigen Kartellbosses. In Mexiko war er der meistgesuchte. Auch das US-Außenministerium hatte 15 Millionen Dollar geboten für Informationen, die bei seiner Festnahme helfen könnten. Wer war El Mencho? Oder genauer gesagt, Nemesio Oseguera Cervantes, wie er mit vollem Namen hieß. Anne-Kathrin Eutin aus dem Unboxing-News-Team. Du hast dir genauer angeschaut, wo er herkommt und wie er als Drogenboss vorgegangen ist. Wie würdest du ihn denn beschreiben?
Naja, also wenn man sich seinen Lebenslauf so anschaut, dann klingt das schon alles sehr nach dem perfekten Skript für Narcos, also dem Netflix-Serienhit über Drogenkartelle. Aber erstmal die Hardfacts. Also El Mencho war so um die 60, ganz genau weiß man das nicht, als er am Sonntag bei dem Militäreinsatz in Mexiko getötet wurde. Und in die Kriminalität ist er aber schon als Jugendlicher gerutscht. Aufgewachsen ist er in eher ärmlichen Verhältnissen, seine Familie hat Avocados angebaut und er hat schon die Grundschule abgebrochen, um erst auf den Feldern zu arbeiten und als Jugendlicher dann Marihuana-Plantagen zu bewachen.
Oha, okay. Und da ist er dann schon so in die Drogenkartelle reingeraten oder wie war das?
Nee, also seine kriminelle Karriere ging gar nicht in seinem Heimatland Mexiko so richtig los, sondern in den USA. In den 80ern ist er nämlich illegal nach Kalifornien eingereist und wurde dort auch mehrfach verhaftet, unter anderem wegen Drogenhandels und weil er geladene Waffen dabei hatte. Er saß auch mal 3 Jahre in Texas im Gefängnis und wurde dann nach Mexiko abgeschoben. wo er dann erstmal tatsächlich Polizist war.
Ach was, okay, also das hätte eigentlich der Wendepunkt seiner kriminellen Karriere sein können?
Ja, aber dazu muss man sagen, dass die mexikanische Polizei schon auch ein Riesenproblem mit Korruption hat. Dass es da häufig, ich sag mal, Arrangements mit den örtlichen Kartellen gibt, das ist auch kein Geheimnis. Es ist also gut möglich, dass er es mit dem Job nicht ganz so ernst gemeint hat oder ihn sogar dazu missbraucht hat, um schon Kontakte für seine nur wenig später folgende Kartellkarriere zu knüpfen. Also erst hat er sich Drogenkartellen als, wenn man so will, einfaches Mitglied angeschlossen, sich dann in höhere Kreise im Kartell eingeheiratet und irgendwann ja, sein eigenes gegründet, das Cartel de Jalisco Nueva Generación, kurz CJNG, also auf Deutsch das Jalisco-Kartell Neue Generation. Jalisco ist nämlich der Bundesstaat, wohin er nach seiner Abschiebung aus den USA gekommen ist.
Und El Mencho war also der Anführer des CJNG. Wenn wir es so auf Deutsch sagen wollen.
Genau. Und das hat er jetzt nicht im moralischen, aber im organisatorischen und finanziellen Sinne sehr erfolgreich getan. Obwohl es eines der jüngsten mexikanischen Kartelle ist, ist es eines der mächtigsten mit einem Vermögen von rund 20 Milliarden Dollar. Das haben Forscher aus den USA zumindest so geschätzt und führen das unter anderem zurück auf deren besonders krasse Brutalität und die quasi militärischen Strukturen, also inklusive Söldnern und schweren Waffen. Und wir sprechen hier nicht nur von Schusswaffen oder gepanzerten Fahrzeugen, sondern tatsächlich von sowas wie Raketenwerfern.
Wow. Und finanziert haben sie das dann eben mit Drogenhandel?
Genau. Kokain, Heroin, Methamphetamine und Fentanyl sind so das Drogenportfolio, das international geschmuggelt wird und die Haupteinnahmequelle. Aber daneben ist das Kartell auch mit Menschen- und Waffenhandel und Erpressung reich geworden. Und die Strukturen bestehen ja auch erstmal weiter, auch wenn El Mencho jetzt getötet wurde. Er selbst hat es nämlich eher wie so ein Netzwerk strukturiert und das gilt auch als eins der Erfolgsmodelle. Seine Führungsqualitäten werden in Mexiko sogar besungen in den sogenannten Narco-Corridos. Das ist sowas wie die mexikanisch-folkloristische Version des Gangster-Rap, würde ich mal beschreiben. Und das klingt dann so. So, also hier in dem Abschnitt geht es zum Beispiel darum, dass El Mencho zwar ein brutaler Kriegsherr sei, aber ja trotzdem ein liebender Familienmensch. Ja. Was ich jetzt hier nicht verifizieren kann, wohl aber, dass er geschieden ist, drei Kinder hat und sein ältester Sohn, El Menchito genannt, in den USA wegen Waffenhandels und Drogenexports zu lebenslanger Haft verurteilt wurde. Der wird die Nachfolge seines Vaters also nicht antreten. Mhm. Und übrigens hat dieser Song einfach mal 100 Millionen Aufrufe auf YouTube. Also diese Narco-Corridos sind wirklich kein winziges Subgenre oder so. Was jetzt aber nicht heißen soll, dass El Mencho in der Öffentlichkeit jetzt eine große Rolle gespielt hat. Denn im Gegensatz zu anderen Drogenbossen hat El Mencho sehr zurückgezogen gelebt, weshalb es auch kaum Fotos von ihm gibt. Und so wurde er ja auch jahrzehntelang nicht gefasst.
Was wissen wir denn mittlerweile über diesen Militäreinsatz, bei dem er ja doch jetzt gefasst wurde und auch seinen Tod?
El Mencho und sein privates Sicherheitsteam, die waren auf einem Anwesen im Bundesstaat Jalisco, das am Sonntag von der mexikanischen Armee gestürmt wurde. Ein ziemlich heftiger Angriff, so hat es der mexikanische Verteidigungsminister in einer Pressekonferenz erzählt. Eben weil man weiß, dass das Kartell so schwer bewaffnet ist. El Mencho und seine Bodyguards konnten auch erstmal in den angrenzenden Wald fliehen. Er wurde aber dann bei dem anschließenden Gefecht so schwer verletzt, dass er beim Flug in ein Krankenhaus dann gestorben ist.
Und daraufhin dann also all die Blockaden und Gewalt. Nochmal zu Sandra Weiß, die ja vor Ort ist. Sandra, wie gehen denn die Menschen in Mexiko mit dieser Situation gerade um?
Die Stimmung ist sehr angespannt, also wegen der Ungewissheit. Ne? Man weiß ja nicht, wo als nächstes etwas passieren könnte. Das ist ja nicht richtig berechenbar. Und deswegen blieben jetzt auch die letzten Tage vielerorts die Menschen eigentlich lieber zu Hause, gingen nur im Notfall aus dem Haus. Einige Schulen blieben geschlossen, auch der Flughafen von Puerto Vallarta, was ja eines der wichtigsten Zentren der Ausschreitungen war. Und sie warten so ein bisschen ab. Ich habe das Gefühl, das normalisiert sich so langsam wieder.
Ja, das heißt, du würdest sagen, erstmal war so eine große Angst und jetzt so langsam traut man sich wieder vor die Tür.
Ja, ich meine, man kann ja das Leben nicht aufhören. Das muss ja weitergehen. Man hat ja Dinge zu tun. Man muss ja arbeiten, muss in die Schule, zur Uni. Diese Läden müssen wieder öffnen und Umsatz machen. Es geht einfach nicht. Ne? Man muss sich dann auf die Straße wagen.
Ja. Lass uns auf die mexikanische Regierung schauen. Wie geht die mit dieser Situation um?
Ja, die Regierung hat das zum ersten Mal als großen Erfolg dargestellt in ihrem Kampf gegen die Kartelle. Das ist natürlich an die US-Regierung gerichtet, die in den letzten Monaten sehr großen Druck aufgebaut hat. Gleichzeitig hat Präsidentin Claudia Sheinbaum versucht, die Bevölkerung auch zu beruhigen und zu suggerieren, sie habe also alle Dinge im Griff. Aber jeder weiß natürlich, dass das nur Rhetorik ist. Also die Vergangenheit hat gezeigt, dass jedes Mal, wenn ein wichtiger Drogenboss aus dem Weg geräumt wird, die Gewalt zunimmt, weil dann zum Beispiel Nachfolgekämpfe ausbrechen.
Das heißt, wie groß ist die Rolle der Drogenkartelle im Land gerade?
Die ist riesig. Also Schätzungen von Drogenexperten zufolge sind die Kartelle der fünftgrößte Arbeitgeber des Landes. Und sie haben so ungefähr ein Drittel des Landes, der Landesfläche, unter ihrer Kontrolle gebracht. Sie stellen mittlerweile Gouverneure, Abgeordnete und Bürgermeister. Und die Kartelle, das sind auch nicht mehr nur Gruppen, die mit Drogen dealen, sondern die haben längst diversifizierte kriminelle Unternehmen. Die haben überall ihre Finger drin, also von der Schutzgelderpressung in der Landwirtschaft über illegalen Bergbau bis Prostitution oder auch Online-Scams. Mhm. Und die haben sich also ein Riesennetzwerk aufgebaut und sind inzwischen seit der Pandemie eigentlich in ganz Lateinamerika, haben die Kartelle ihre Netzwerke und ihre Macht ausgebaut. Und das ist auch in Mexiko.
Klingt so, als könnte man jetzt Mexiko und die mexikanische Regierung oder Regierungen in den Landesteilen gar nicht so trennen von den Drogenkartellen.
Ja, das ist genauso. Also wir haben wirklich Regierungen, die stark mit dem organisierten Verbrechen verflochten sind. Wir hatten gerade den Fall in der Stadt Tequila, wo der Bürgermeister also Mitglied der Kartelle war und er hat die Tequila-Unternehmen, was wirklich große Exportunternehmen sind, der hat von denen Schutzgelder erpresst. Und da hat dann die Regierung auch mal eingegriffen. Der Bürgermeister wurde abgesetzt, aber sein Nachfolger ist eben einer aus derselben Gruppe, von dem man auch weiß, dass er mit der organisierten Kriminalität gemeinsame Sache macht. Also es ist nicht besser geworden.
Ja, lass uns mal auf die Rolle der USA schauen in dem Ganzen. Die sollen ja Druck gemacht haben und Informationen bereitgestellt haben. Aber Mexikos Präsidentin Sheinbaum betont ja bei dieser Militäroperation, nach der der El Mencho gestorben ist, wären die USA nicht beteiligt gewesen. Also wie schätzt du deren Rolle da ein?
Naja, das ist immer so der Diskurs der Souveränität. Das ist Mexiko ganz wichtig, eben auch für die eigene Bevölkerung. Aber letztlich war das auch diesmal wieder so, das haben Experten inzwischen auch recherchiert und herausgefunden, dass auch diesmal die USA natürlich mitgespielt haben. Die haben im Hintergrund Informationen zur Verfügung gestellt. Wichtig war wohl der Geheimdienst, CIA. Da muss man wissen, dass der neue US-Botschafter eben auch ein ehemaliger Mitarbeiter des CIA ist. Und die haben also das mexikanische Militär mit Informationen versorgt, wohl auch in Echtzeit Monitoring gemacht. Und das war natürlich ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil dieser Operation, die dann offenbar wirklich, also hauptsächlich von mexikanischen Sicherheitskräften ausgeführt wurde. Aber Mexiko ist einfach Teil der US-Lieferkette, ist strategisch Teil der nationalen Sicherheitsstrategie. Und sprich, alles, was in Mexiko passiert, tangiert unmittelbar die US-Interessen. Und deswegen sind die USA einfach aktiv hier.
Was denkst du, wie könnte es jetzt weitergehen? Glaubst du, die Gewalt könnte noch weiter eskalieren? Du hast eben das Stichwort Nachfolgekrieg genannt. Oder könnte sich die Lage auch wieder schnell beruhigen?
Naja, diese Kingpin-Strategie, wie das heißt, wenn man die Köpfe der Kartelle aus dem Weg räumt, die ist bekannt. Es gab auch schon Vorgängerregierungen, die das gemacht haben. Die führt eben traditionell zu mehr Gewalt. Und deswegen sagen Experten, das ist eigentlich kein zielführender Weg. Es wäre sehr viel zielführender, die Netzwerke, vor allem bei der Geldwäsche und die finanziellen Netzwerke anzugehen der Kartelle und sie da wirklich in Bedrängnis zu bringen, weil damit eben ihr Geldfluss ausgetrocknet wird und ihre Möglichkeit weiter Waffen zu kaufen und Menschen zu rekrutieren. Deswegen hängt das jetzt von mehreren Faktoren ab. Also zum einen hängt es davon ab, wie schnell die Kartelle die Nachfolge für El Mencho finden, ob es da zum Beispiel einen designierten Erben gibt, ob eine Lücke entsteht und dann andere kriminelle Gruppen versuchen, diese zu füllen. Und das führt in der Regel zu mehr Gewalt. Mhm. Das wissen wir nicht genau, ob El Mencho das irgendwie schon intern geregelt hat. Das werden die nächsten Tage zeigen. Und zum anderen hängt es davon ab, wie die mexikanische Regierung reagiert. Ob das jetzt alles war, ob dem noch eben eine weitere Strategie folgt mit mehr Aufklärung und Vorgehen gegen diese Geldwäschenetzwerke. Das hängt alles ein bisschen davon ab, ne? Also ich würde sagen, mal abwarten. Ich glaube allerdings, dass jetzt eben wegen der Nähe zur Fußball-WM es so eine Art Fußballpause gibt, so eine Art inoffiziellen Waffenstillstand, Waffenruhe, weil natürlich also weder die USA noch Mexiko, weil die ja beide Ausrichter der Fußball-WM sind, die wollen es halt nicht riskieren, dass es Attentate werden, so ein Großevent gibt. Also ich denke, es gibt vielleicht eine Pause und danach dürfte es wieder weitergehen.
Und die Drogenkartelle? Meinst du, die machen da mit bei so einer Pause?
Ja, das glaube ich schon, weil die Drogenkartelle haben natürlich letztlich kein großes Interesse an einem dauerhaften Krieg gegen den Staat, weil der eine Menge Ressourcen verschlingt und das eigentliche Geschäft stört. Insofern würde das dem natürlich gelegen kommen, auch um sich vielleicht intern wieder neu zu sortieren.
Das war Unboxing News. Ich bin Ilka Knigge. Redakteur der Folge ist Mathis Dirkes, Reporterin Anne-Kathrin Eutin und produziert hat sie Shukri Gustmann. Und jetzt bis morgen.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Immer Montag bis Freitag in der Deutschlandfunk-App.